Meine lieben Freunde, bevor wir jetzt gleich in die neue Pod ohne Carsten-Folge reingehen, möchte ich euch kurz unseren Podcast-Partner Zencaster vorstellen. Das ist die Plattform, mit der wir seit Anbeginn unseres Podcasts eigentlich Podcasts aufnehmen. Wir haben da ein Zuhause gefunden und sind seitdem auch nicht weggegangen, weil es auch gar keinen Grund gibt. Zencaster bietet super viele Möglichkeiten, vernünftig und ohne Sorgen den Podcast aufzunehmen. Man hat unterschiedliche Tonspuren, die man dann hinterher in der Postproduktion lauter leiser machen kann. Man hat 4K-Audioqualität und was eines der besten Sachen ist, selbst wenn die Verbindung mal schlecht ist oder es irgendwelche Hiccups gibt in eurer Aufnahme, wird immer ein Backup aufgenommen, dass ihr die Tonspur runterladen könnt, neu aufnehmen könnt und das alles dann zusammenfügen könnt. Es geht nichts verloren bei der Aufnahme. Und deswegen, falls ihr auch denkt, es wird mal dringend Zeit, auch einen Podcast aufzunehmen, ihr wollt gerne in die Podcast-Welt mit einsteigen, kann ich euch hier nur Zencaster empfehlen. Und als kleines Geschmäckle, um mit Zencaster anzufangen, bieten wir euch mit unserem persönlichen Offercode POC, also POC, alles groß geschrieben, gibt es 30% auf den ersten Monat von jeglichem Zencaster-Plan. Also, falls ihr Interesse habt, falls ihr Bock habt, selber in Podcasts einzusteigen, dann nutzt unseren Couponcode POC für 30% auf jeden monatlichen, jährlichen Plan im ersten Monat und dann seid ihr gesettelt, um selber in das Leben der Podcaster einzusteigen. Es macht Spaß, es ist eine große Freude und Zencaster ist auf jeden Fall die richtige Plattform, um das zu machen. Und natürlich könnt ihr auch einfach den Link in unseren Shownotes benutzen, um direkt zu Zencaster zu gelangen und die 30% Rabatt auf euren ersten Monat direkt nutzen zu können. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge von Pod ohne Carsten.
Busfahrer schnallen sich nie an und rauchen immer.
Das war ein Statement zum Einstieg der Folge. Und ich würde sagen, das stimmt zu 100%. Haben Busfahrer, da möchte ich gerne direkt einsteigen. Erstmal herzlich willkommen zu Pod ohne Carsten Folge 124. Wir sind wieder zurück. Es gab wieder Krankheiten und so weiter, bla bla bla. Deswegen zu spät, bla bla. Ihr kennt die ganze Chose dazwischen. Gibt es überhaupt einen Anschnallgurt für Busfahrer?
Nein, ich glaube nicht. Denn mir ist das jetzt letztens aufgefallen, weil ich ja jetzt morgens immer mit dem Bus quasi zur Schule fahre, weil ja mein neues Fahrrad noch nicht da ist. Und dann bin ich halt eingestiegen und die haben ja immer diese ergonomischen Sitze ja. Und vom Trecker weiß ich das, die haben ja auch diese ergonomischen Sitze und die haben aber keine Anschnallgurte. Und wo ich mir so denke, ja gut, also einerseits gewinnt der Trecker meistens gegen alle anderen Unfallopfer potenziell und zweitens fährt so ein Trecker ja jetzt auch nicht so brutal schnell.
Das stimmt.
Aber wenn ich mir jetzt teilweise so denke, ich finde es sowieso witzig, vielleicht können wir uns da generell mal drüber unterhalten, ich finde es sowieso witzig, dass man sich in Deutschland wirklich bei jeder kleinsten Autofahrt musst du dich anschnallen. Sofort du ins Auto, sobald du ins Auto einsteigst, beginnt das Ding zu piepen, auch wenn der Nebenmann sich übrigens nicht angeschnallt hat. Piept das Ding auch. Ja. Und dann sitzt du in so einem Bus mit so gefühlten 700 Mann, jeder sitzt auf einem Platz, keine Sau ist angeschnallt, weil es halt keine Anschnallgurte gibt. In der Mitte stehen noch welche rum. Im Zug genau dasselbe. Und da fährst du ja teilweise auch. Also wenn du mit dem ICE mit 300 nach Berlin tigerst, dann ist der ja wahrscheinlich deutlich schneller, als ich jemals mit dem Auto fahren würde. Ja. Und der Schaden, der dann entstehen würde, wenn da irgendwas passiert, ist wahrscheinlich deutlich größer oder ähnlich groß. Und da muss man sich nicht anschnallen. Und da hätte ich gerne eine Lösung für Deutschland.
Ich meine, natürlich kann man beim Zug nachvollziehen, dass die Gefahr, dass das passiert ist, nochmal deutlich geringer. Meistens ist die Straße frei und wenn nicht, dann gibt es rechtzeitig eine Ampel oder sonst was, als beim Autofahren, wo jeder Hans und Kunst hier irgendwie in die Seite fahren kann. Aber es stimmt schon, dass es hier so ein bisschen streng gehalten wird. Ich meine, du warst ja auch in Kenia unterwegs und als wir da Auto gefahren sind, und ich wollte mich so anschnallen, da meinte der Fahrer noch zu mir so, nee, brauchst du hier nicht, brauchen wir das nicht. Und da habe ich mir gedacht, ja, ist das schön, dass wir das nicht brauchen, ich würde trotzdem gerne überleben. Also ich meine, darf ich es auch nicht machen? Darf ich mich nicht anschnallen? Ich würde es trotzdem gerne tun, weil, also ich meine, nichts gegen euch Autofahrer in Uganda sind jetzt auch nicht unbedingt die, was Verkehrsregeln und sonst was angeht, da jetzt irgendwie das besonders groß schreiben. Deswegen, da achtet man ja hier nochmal deutlich mehr drauf. Da dachte ich mir,
Würde ganz gern. Darf ich? Aber da gibt es halt dann meistens in den Autos, gibt es auch gar keine Anschnallgurte. Vor allem hinten nicht. Also vorne schon, aber wenn du da hinten sitzt, denkst du dir so, ja, nee, den habe ich ausgebaut oder so, hörst du da manchmal. Ja, super, Mensch, klasse.
Das ja, aber gerade in Deutschland hätte ich das halt erwartet. Also vor allem auch als diese Flixbus, als die reinen Flixbusse, und mittlerweile gibt es ja nur noch Flixtrains, aber als so die reinen Flixbusse gefahren sind, und so musstest du dich ja auch nicht zwingend anschnallen. Da war immer die Empfehlung da, sich anzuschnallen, damit die halt versicherungstechnisch raus sind. Aber kontrolliert hat das auch keiner. Und auf so Klassenfahrten genau dasselbe. Da musst du dich halt auch nicht anschnallen. Und da bist du ja genauso Verkehrsteilnehmer wie jeder andere im Auto auch. Und warum piept denn dann der Bus nicht? Einfach so lange, bis sich nicht alle angeschnallt haben. Dann wäre doch das Problem gelöst. Dann schnallen sich einfach alle an, weil keiner Bock hat auf dieses bestialische Piepen.
Ich meine, bei den Autos muss man zumindest dazu sagen, da piept es ja auch nicht, wenn hinten der nicht angeschnallt ist.
Nee, das
stimmt. Also ich weiß nicht, ob das bei den neueren Autos inzwischen auch so ist, teilweise, weil teilweise registrieren die ja, dass hinten eine Tür aufgemacht wurde oder so. Das hatte ich, als ich bei dem Dreh war, habe ich ja das Wohnmobil gefahren von dem Hauptdarsteller. Und ich hatte teilweise meinen Rucksack, habe ich dann einfach auf den Beifahrersitz gestellt, wie man das halt meistens so macht. Und dann bin ich losgefahren, dann fängt es wie wild an zu piepen, dass der Beifahrer ja nicht angeschnallt ist. Weil mein Rucksack, der hatte halt irgendwie, ich habe ja da Brötchen mitgenommen und sonst was, der war halt voll, wog dementsprechend vielleicht auch seine 10, 15 Kilo. Und dann die ganze Zeit so, ich so, hier sitzt keiner, es ist ein Rucksack, heb den Rucksack so an und leg ihn wieder drauf, um zu reden, damit das Ding realisiert, nein, hier ist niemand. Aber ich habe doch die Seitentür nicht aufgemacht oder sowas, wo ich mir denke, da muss ja irgendwie dann so einen Zusammenschluss geben von, okay, die Seitentür wurde geöffnet, deswegen könnte da jetzt wer sitzen, deswegen piept's. Aber wenn du die Seitentür nicht aufmachst und dann setzt sich da wer hin, gut, ich meine natürlich bei einem Wohnmobil könntest du vielleicht auch hinten rum rein oder sowas. Aber vielleicht ist, ich weiß nicht, vielleicht hatte irgendjemand da draußen ein neu modernes Auto, wo es auch hinten piept.
Ja, aber
sonst ist es ja eigentlich Beifahrer und Fahrer.
Was ich aber ohnehin geil fände, ich meine, wir sind ja jetzt hier im großen Rahmen. Wir sind ja Gott sei Dank nicht mehr nur unter uns, sondern wir haben ja hier auch die große Audio-Lobby hinter uns. Ich hätte einen Vorschlag, denn was mich tierisch aufregt, und das kann kein Zeitgewinn sein, und ich möchte den Grund dafür wissen, warum das Leute machen, ist Folgendes. Du stellst den Motor an, du lässt die Kupplung kommen, du fährst los und rollst schon mal los und bist richtig am Fahren, und erst dann fangen die Leute an, sich anzuschnallen. Und ich verstehe nicht, warum, denn ich fahre mittlerweile, seit 12 Jahren habe ich meinen Führerschein und seit 12 Jahren fahre ich Auto. Und ich hatte bisher jedes Mal diese 2 Sekunden vor der Abfahrtzeit, mir den Sitzgurt zu schnappen und den einzurasten. Das ist ja auch keine komplizierte Geschichte, wo man jetzt sagt, oh scheiße, ja, jetzt habe ich das Ingenieurstudium dafür, habe ich jetzt nicht abgeschlossen, Mist jetzt. Ja. Also da würde ich gerne wissen, warum machen Leute das denn? Das geht mir nicht in den Kopf. Das wäre ja genauso, wie wenn du sagst, gut, ich gehe jetzt schon mal nach draußen vor die Tür, aber die Hose ziehe ich beim Laufen an. Das macht ja auch keine Sau. Oder einfach ohne Schuhe rausgehen und sagen, ja gut, den einen Schuh ziehe ich an, wenn ich gerade vorne an der Ecke zur Kreuzung bin. Dann habe ich das schon mal so auf dem Weg. Da verlierst du ja dann auch wieder Zeit. Also warum machen das Leute? Das verstehe ich nicht.
Also ich meine, dass du so eine Jacke oder so im Laufen noch anziehst, kann ich auch noch nachvollziehen vielleicht. Du gehst schon mal los oder so weiter, dann ziehst dann die Jacke rüber oder so weiter. Aber ist das bei dir, also ich habe das Gefühl, das ist auch auf jeden Fall Phänomen Vater. Ich weiß nicht, ob das bei deinem Vater auch so war, aber bei meinem Vater war es auch immer so, erstmal ausparken, dann wenden und dann dabei anschnallen. Wo ich mir denke so, du kannst auch anschnallen, dann ausparken. Ist wirklich okay. Ich weiß nicht, ob das der coolste Faktor ist. So, ich bin jetzt ausgeparkt, jetzt kann ich mit einer Hand fahre ich schon mal und schnall mich mit der anderen Hand an.
Nee, ich glaube nicht. Und da würde ich mir gerne von den Autos wünschen, dass sie auch wirklich dann erst angehen, wenn man angeschnallt ist. Also dann sparst du dir nämlich auch dieses nervige Piepen, sondern es ist ganz klar, wenn 2 Leute vorne sitzen, so weit technisiert ist ja, oder sobald der Fahrer sitzt, geht das Auto nur dann an, wenn der Fahrer vollständig angeschnallt ist. Denn sonst können wir es lassen.
Ja.
Dann, finde ich, können wir es auch ganz aufhören. Beim Fahrrad ist es ja auch jetzt nicht so, ne? Also beim Fahrrad, diejenigen, die einen Helm anziehen, ziehen den ja auch vorher an. Also ich meine, du bist ja jetzt auch im Fahrradgame unterwegs und selten war ich jetzt so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt zur Arbeit.
Ich fahre erstmal los.
Schon einen Kilometer, hab den Helm auch schon quasi auf, aber diese komischen Strapsen unten noch, oder der Helm hängt dann überm Lenker und dann ziehe ich den während der Fahrt, wenn ich hier von Siegburg aus nach Stoßdorf reinfahre, so nach 4 Kilometern, ziehe ich den mal an, weil da habe ich gerade Lust. Also das verstehe ich nicht. Warum macht man das?
Da habe ich Zeit.
Ja.
Ich meine, also Also ein Gegenargument zumindest, dass das Auto nicht angeht, sehe ich darin, dass man ja zum Beispiel teilweise sich ins Auto setzt und erstmal so, es gibt ja anscheinend Leute, die darauf warten, wenn es Winter ist zum Beispiel, dass das halt die Scheibe frei wird oder so weiter. Dafür musst du halt das Auto anmachen, dafür, dass die Scheibe frei wird und dass du dann noch nicht angeschnallt sitzt.
Ja gut, aber dann kannst du ja den Anschnallgurt, also du kannst dich ja trotzdem da reinhängen, dann hängst du den Anschnallgurt, ohne dass du dich selber reinsetzt, den kannst du ja auch so in diesen Nupsi reindrücken und dann drehst du halt das Auto an und machst fertig. Das ist ja auch nur wieder eine Sekunde. Also brauchst du dich ja dafür nicht auf den Platz setzen, sondern das Auto geht erst dann an, wenn realisiert wird, dieser Anschnall-Nupsi ist auch in den dafür vorgesehenen Nupsi eingerastet. Und das hat Klick gemacht, wie auch immer das dann ist. Und natürlich, klar, im Winter, hast du recht, sollte das Auto möglichst schnell an sein. Aber dann greife ich halt auf den Sitz, schnapp mir den Gurt, tick, raste den ein, stell das Auto an, Scheibe frei. Das dauert ja nicht mal länger. Ich verstehe es halt nicht, weil dieser Zeitgewinn, wenn mir jetzt einer kommt und sagt, ja, das hat irgendwie Zeitgründe, nee.
Also ich finde halt, was man halt machen könnte, ist, also ich meine, also das Auto kannst du ja meistens schon hier auf, also ist ja noch nicht an, sondern du machst dir ja die Zündung an und dann funktionieren ja auch schon das Gebläse.
Ja, genau.
Das klappt ja dann schon. Genau, das kannst du ja schon machen. Und dann musst du dich auch noch nicht für anschneiden. Setze dich hin, machst die Zündung an, dann macht der Puste der und so weiter. Und dann, ich finde es schon, dass das, also mir wäre es fast lieber, das Auto geht schon an, auch ohne, dass du angeschnallt bist. Aber sobald du das anmachst und du bist nicht angeschnallt, kommt so ein nervtötendes Geräusch daraus, das wirklich in einer Lautstärke macht. Also ich glaube, das wäre fast noch effektiver, so um die Leute zu nerven. Weil, also, wenn du das noch gar nicht runterregeln kannst oder sonst was, da hast du aber so schnell den Anschnallgurt an und die Leute sind noch ein bisschen abgefuckt. Das fände ich fast noch ein bisschen besser.
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du das, je hartnäckiger du bist, dass du das halt einfach irgendwann wegignorieren kannst. Dass du halt sagst, ja gut, dann piept die Scheiße jetzt halt, aber ich fahre halt
trotzdem. Du läufst den Kopfhörer drüber oder sowas.
Genau, oder ich fahre halt trotzdem schon mal los. Aber wenn du halt gar nicht losfahren kannst, dann hast
aber
du
auch. Aber da denke ich mir auch, derjenige, der den Willen hat, sich, also einfach aus Sturheit nicht anzuschnallen und so ein nervtötendes Geräusch auszuhalten, dann schnall dich halt nicht an. Weißt du, also ich denke mir persönlich halt auch, mir ist es ja auch erstmal wurscht, ob die Leute sie anschnallen oder nicht. Wenn die einen Unfall baut, fliegen sie durch die Scheibe und dann war es das mit denen eh. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich meine, ist jeder selbst schuld. Deswegen bin ich bei dem Thema auch so ein bisschen, mir ist es eher ehrlich gesagt egal, weil ich bin jemand, der schnallt sich immer an, bevor ich losfahre, schnalle ich mich an, macht man halt so. Und derjenige, der das nicht macht, aus welchen Gründen auch immer, ja, wenn der dann irgendwie durch einen Unfall, weiß ich nicht, drauf geht, ja, sorry, aber ja, habe ich also, herzlich viel Mitleid.
Ja, ich finde auch, Autofahren ist halt generell auch so ein Ding, weil du halt vorhin so gesagt hast, da können wir jetzt komplett alle Klischees bedienen, das ist wirklich super, weil du vorhin gesagt hast, ja, dass dieses Anschnallen eher so ein Väterding ist. Was mir auffällt, was eher ein Mütterding ist oder auch überwiegend ein Frauending ist, beim Links- oder Rechtsabbiegen von innen in das Lenkrad greifen und dann irgendwie von innen einmal rumlenken. Das ist also so ein bisschen, so, ja genau, von innen und dann in die Kurve rein. Das kriegst du, anatomisch kriegt das kein Mann, kriegt das hin. Du kannst ja auch einfach außen, gibt es ja diese Grifffunktion extra, damit man das festhalten kann und dann kannst du das Lenkrad ja auch drehen, ohne dass du jetzt irgendwie innen rein und dann musst du. Denn die eine Hand hat ja dann Kapazität, weil die andere hängt ja unten drunter. Da musst du mit der anderen nachgreifen und mit der wieder durch. Also das ist auch hart kompliziert.
Ja.
Da gerne auch nochmal ran.
Also ich habe auch festgestellt, dass diesen Move, wenn du zum Beispiel rückwärts fährst oder halt irgendwie einparken willst, machen auch fast ausschließlich Männer, nur selbst wenn es eine Automatik ist, dass sie den einen Hand am Schaltknüppel lassen und nur mit der linken Hand den ganzen Lenker drehen.
Ja, das ist richtig.
Also halt dieses Einlenken nur mit einer Hand, dass du halt so diese Drehbewegung machst und so und dann halt wieder zurück, damit es auch ein bisschen cooler sieht, habe ich bei einer Frau noch nie gesehen, glaube ich. Und mein Kerl, bei meinem Bruder, bei Freunden von mir oder sonst was, da kommt das immer wieder, dieses ich muss das mit einer Hand machen, weil das ist viel cooler so. Ich meine, es gibt natürlich auch Autos, wo es, also ich hatte bisher auch Autos, die ich so gefahren bin, da war das gar nicht möglich, weil das einfach zu viel Widerstand hatte. Es gibt ja Autos, da kannst du den Lenker irgendwie dreimal drehen, da brauchst du einen kleinen Finger für, damit er das macht. Und bei manchen Autos, da brauche ich halt zwei Hände, weil es einfach von der Kraft nicht geht. Ja. Aber ich immer wieder denke, dieses nach hinten gucken und auch nach hinten gucken, machen auch fast nur Männer. Also, dass du so komplett so diese, die eine Hand so über den Sitz und dann an den Lenker und guckst du rückwärts und machst
ja, aber weißt du,
und fährst so. Und die Frauen, die machen das halt dann eher, oder ich auch, ich mache das auch nicht mit zurückwärts, halt mit dem Rückspiegel arbeite ich dann halt und gucke halt irgendwie hinten rum und gucke nur vielleicht am Ende mal nach hinten. Aber weißt eigentlich,
du warum? Ich glaube, dass Männer, das ist meine ganz persönliche Einschätzung, ich glaube, dass Männer auch teilweise ein bisschen zu blöd sind, um diese Rückfahrkameras zu begreifen.
Ja, das glaube ich auch.
Oder aber dann zu cool und dann so denken, ja, ich brauche beim Einparken ja nicht dieses Piepsen, denn da kannst du es komischerweise ausstellen. Ja. Beim Anschnallen nicht, aber da kannst du es nämlich ausstellen. Und ja. Deswegen guckt man halt noch nach hinten, denn das ist halt auch, ich finde, wenn du das erste Mal mit so einem Ding fährst, dann hast du da noch so eine Anzeige, die ist auch, diese Anzeige ist so wie Klaus Kleber guckt, die ist komplett schief. Also das versteht sowieso keine Sau. Dann ist die erst gelb, dann grün, dann blau und dann rot.
Ja.
Und was das Blau damit zu tun hat, weiß ich überhaupt nicht. Und dann macht das Beep, 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 Beep und dann macht's Puff. Und dann bist du schon angekommen und dann wartest du aber auf diese Beep, 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 Beep.
Genau. Erst dann hörst du auf.
Und dann bist du halt schon irgendwo reingefahren. Und das finde ich.
Ich muss aber auch sagen, dass also eine Rückfahrkamera an sich, ich hatte ja diesen einen Unfall mit dem Wohnmobil auch, als ich jetzt da gefahren bin, weil es ja auch eine Rückfahrkamera gab, aber eben kein Piepsen. Und ich habe es halt auch nicht verstanden, wann, wie viel Abstand noch ist. Da ist also dieses schöne, wie du meintest, gelb-grün-rote Anzeige. Ja. Aber ich dachte halt so, das sah so aus, als hätte ich da noch Platz. Und dann plötzlich so, bam, aber es piept halt nicht. Wo ich mir denke, ich brauche keine Rückfahrkamera. Ein Piepen ist praktisch. Das sehe ich ein, das ist praktisch, weil sonst musst du halt wirklich, also mit bloßem Auge ist es halt schwierig zu erkennen. Sonst hast du immer das Problem, also wenn du alleine fährst, kannst du halt nicht ja sagen, geh mal raus und sag mir, wie weit ich noch kann. Deswegen piepsen finde ich super. Aber ich finde es auch, ich persönlich finde es ja deutlich schwieriger zu koordinieren, wenn du rückwärts guckst, um zu gucken, wie du fahren musst. Aber dann musst du ja quasi andersrum lenken. Also ich will ja irgendwie rechts einparken, guck zurück, aber muss ja trotzdem das Lenkrad dann irgendwie andersrum führen, als ich eigentlich reinfahren will, weil es ja dann irgendwie gegensätzlich ist oder so. Deswegen verstehe ich das auch nicht. Deswegen gucke ich nicht rückwärts, weil ich dann denke, also jetzt bin ich auf dem Kopf. Das ist wie aber wenn man bei der Konsole mit so einer umgekehrten Steuerung spielt oder so weiter nach unten und es geht nach oben. Und ich denke, ich werde wahnsinnig, wenn Leute so spielen. Denke, warum sollte man das machen? Also warum sollte ich, wenn ich nach unten drücke, nach oben gucken wollen? Das gibt mir nicht einen Kopf rein, warum es Einstellungen gibt und Leute einfach ihr Leben lang so Videospiele gespielt haben. Ich denke, nur weil das halt irgendwie 1980 in diesen, keine Ahnung, Automatenspielen da irgendwie in der Bar irgendwie noch normal war, aber naja.
Ja, aber was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, ne, so ein Auto ist ja wirklich so ein hochtechnologisierter Bums. Also viel mehr Technik geht ja nicht da drin. Mit Spurhalteassistent und Wachmachassistent mittlerweile und all so ein Gedönse und eigenständiges Fahren. Was aber noch nie gibt, was ich einfach mega praktisch fände, wäre zusätzlich zu so einem Piepen einfach so ein Sensor, der dir ansagt, alles klar, jetzt noch 2 Meter.
Ja.
Zum Hindernis. Denn das muss ja technisch möglich sein. Also zusätzlich oder wegen mir auch anstelle des Piepens machst du unten halt denselben Sensor dran wie für Piepen, nur für Sehen. Und dann hast du vorne eine Anzeige und dann sagt er dir noch 1,37 Meter. Und dann weißt du, alles klar, du kannst rollen, dann geht die Anzeige immer weiter runter und dann weißt du, alles klar, ab 7 Zentimeter bleibe ich stehen. Und dann ist es ab. Dann wird es hinten raus. Ja. Und dann hast du auch Ruhe. Dann bist du halt fertig und dann ist super. Aber ich verstehe halt nicht, denn das muss ja technisch möglich sein.
Ja, ich meine, dieser Sensor ist ja schließlich auch ein Sensor, der den Abstand misst. Ja, also ich meine, richtig. Der Sensor weiß das ja. Ich fange an zu piepen bei noch 1,55 Meter und dann piepe ich sehr schnell bei noch 30 Zentimetern oder was auch immer. Das heißt, am besten hättest du dann einfach eine Computerstimme, die sagt, noch 1,20 Meter, noch 1,10 Meter, noch einen und so richtig nervig, das wäre doch toll. Aber dann hast du ja eine Idee von so, von wegen, okay, 20 Zentimeter noch, langt, habe ich ein bisschen Platz hinten, passt und dann ist gut. Also, naja, also wie wir sehen, wir können da einiges verbessern. Bei dem Autofahrthema können wir noch einiges verbessern. Und genau, ich wollte noch über ein paar andere Sachen auch mit dir sprechen. Ich habe ja gerade noch ein Brettspiel gespielt, weshalb ich ein bisschen später hier dran war. Ich wollte dich fragen, wie gerne spielst du, also ich weiß gar nicht, wir haben noch nicht so oft Brettspiele zusammen gespielt, aber wie gerne spielst du eigentlich so Brettspiele und wenn ja, welche? Also ich bin jetzt momentan so ein bisschen im Kontext, ich versuche die Brettspielwelt gerade so ein bisschen so für mich zu entdecken, damit wir Miri und ich was finden, was wir zu zweit spielen können. Und ich bin ja eher so ein bisschen komplexere Strategiespiele, mag ich eher als halt irgendwelche Würfelgames oder so weiter. Wie sieht das bei dir aus? Magst du irgendwelche so spannenden Abenteuer-Brettspiele auch? Magst du überhaupt Brettspiele? Oder halt eher so eine Runde Kniffeln, dann ist gut.
Eigentlich alles. Also ich finde Spiele generell ganz geil, bis zu dem Punkt, wo man halt immer unterschiedliche Spiele dann spielt. Also wenn man sich jetzt viermal die Woche trifft und jedes Mal nur kniffelt, fände ich auch irgendwann langweilig. Ja. Aber nee, das hat sich so in Marburg noch entwickelt, weil da auch ein paar Freunde von mir Bock hatten, Spiele zu spielen. Und was wir da wirklich oft gespielt haben, sind so Advanced-Spiele, wo du dann, also Spirit Island zum Beispiel ist eins der geilsten Spiele überhaupt. Gibt auch mittlerweile 700 Erweiterungen dafür. Und das ist schon ganz geil. Das Prinzip ist halt so, du spielst eine Art von Geist. Und deine Insel wird dann, auf der du wohnst, wird dann nach und nach besiegelt. Und du spielst aber im Team. Also du spielst einerseits für dich, aber andererseits auch im Team, weil du halt gemeinsam dann quasi die Welt von den anderen befreien musst. Und dann hat jeder unterschiedliche Fähigkeiten. Und dann musst du natürlich gucken, und je nachdem, mit wem du das spielst, kann das durchaus auch schwierig werden. Dann musst du natürlich für dich gucken, was sind für dich clevere Moves. Aber dann natürlich auch im Auge haben, was ist für die anderen ganz clever. Und das, finde ich, sind eigentlich...
Aber das heißt, du hast auch noch so ein individuelles Ziel und ein Gruppenziel, oder was? Was du
ja, nicht, also nicht zwingend ein individuelles Ziel, aber sondern du, also dein großes Ziel ist halt, als Team selber zu gewinnen. Und du schaffst das nicht alleine, das Ding zu gewinnen. Ja. Aber es soll auch schon mal vorgekommen sein, also gerade wenn du zum Beispiel, es gibt manche Geister, die können sich halt extrem gut bewegen. Zum Beispiel, die können sonst aber nichts, aber wenn die halt viel Bewegung haben, kannst du die ganze Fläche quasi einnehmen, die sind sonst aber mega beschissen. Und dann gibt's andere, die können aber andere Geister zum Beispiel supporten, und dann musst du halt, die können dafür aber selber halt nichts. Das heißt, dein Ziel ist dann quasi einfach nur, dich entweder zu bewegen oder zu supporten, und ansonsten kannst du halt teilweise nichts machen. Und dann gibt's ein Viech, das ist richtig beschissen, das funktioniert nur überall, wo Tatzen sind, und das ist scheiße.
Die Katze. Okay.
Und solche Spiele finde ich ganz geil, nur halt dann, wenn da auch schon mal einer dabei ist, der das Spiel gespielt hat. Denn was mich wirklich nervt, ist, wenn man sich so trifft und du hast eigentlich ein geiles Spiel und das hat aber noch nie einer gespielt, und dann liest sich das einer durch und versucht das während dem Durchlesen noch so zu erklären, und dann hören aber wieder die drei Leute, die da mitspielen wollen, hören nur so halb zu, und dann musst du jeden Schritt fünfmal erklären.
Ja, absolut.
Und so. Und da finde ich es übrigens auch geil, denn das ist bei Spirit Island auch so, da dauert das Aufbauen des Spiels fast genauso lange wie das Spiel selber. und da gerne auch noch mal ran. Also da finde ich es wirklich gut, wenn man so eine... Das wundert mich auch, dass es sowas auch noch nicht gibt, wo wir jetzt noch mal wieder so ein bisschen in den Bereich der Technik abdriften. Gerade bei so Spielen, die so sehr aufbaubedürftig sind, dass man da nicht einfach wie so eine Art Tischplatte hat in etwas kleiner. Und du hast trotzdem noch deine eigenen Figuren oder deine eigenen Spielkarten oder was auch immer. Und dann kannst du aber wie an so einer Art Minicomputer draufdrücken und sagen, alles klar, du spielst jetzt Spirit Island mit Welt 7 gegen die Römer mit den und den Geistern, und dann baut er dir das auf dem Spielfeld. Und dann läuft das halt alles so digital. Also hast du natürlich keine Figuren da drauf, aber dann läuft das halt digital. Und dann hast du halt so ein halb digitales Spiel. Dann sparst du dir halt aber 2 Stunden aufbauen.
Ja, ich meine, also es gibt ja zum Beispiel den Tabletop-Simulator, wo man halt so die ganzen Spiele digital spielen kann, aber man spielt sie halt ganz digital. Aber ich meine, man kann es auch draufdrücken, hier das Szenario, dann macht er alles und visualisiert oder beziehungsweise digitalisiert dann halt das Spiel, das gibt es natürlich auch. Aber das war ja zum Beispiel auch das erste Spiel, was ich jetzt mit Miri zusammen oder ihr zum Geburtstag geschenkt habe, war ja die Legende von Andor. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Und das ist da auf jeden Fall auch so. Also da kannst du dir den halben Tag nehmen, um das Spiel aufzubauen, weil es 8 Milliarden verschiedene Items gibt, bis das Ding einmal aufgebaut ist. Und dann dauert das Grundspiel auch, das Spiel generell auch nochmal 1 Stunde bis 2. Also das ist halt auch das, ich habe mir jetzt halt so ein paar Videos angeguckt über so, was nur die besten Koop-Spiele zum Beispiel auch oder Strategiespiele zu zweit und so. Und da war bei vielen, es gibt halt, also ich finde Andor auch ein richtig cooles Spiel, aber es ist halt so, wenn du mal irgendwie eine nette Runde spielen willst abends, musst du denken, gut, mindestens mal 4 Stunden Zeit brauchen wir dafür. Also du kannst dir einfach mal sagen, wir bauen das mal schnell auf und spielen das.
Wir haben das tatsächlich immer so gemacht. Ich war jetzt einmal noch wieder in Marburg, da haben wir uns dann wirklich zum Spielen getroffen, und dann haben wir wirklich dann teilweise von morgens 10 bis abends 18 Uhr eine Runde vom Game gespielt. Denn von 10 bis 12 ohne Scheiße bist du am Aufbauen. Dann bist du zwischendrin noch am Quatschen. Dann musst du zwischendrin noch was essen. Und dann ist 18 Uhr und dann stellst du fest, ja gut, eine Runde ist vorbei. Und dann überlegst du, gut, jetzt haben wir es zwar schon aufgebaut, aber noch eine Runde dauert Minimum 2 Stunden.
Ja.
Ja, und wir wollen ja auch noch in die Kneipe. Ja. Und dann musst du halt überlegen, was willst du machen, ne?
Ja. Ja, stimmt. Hier jetzt, wo du so erzählst, erinnere ich mich auch daran, dass du ab und zu mal gesagt hast, dass du so einen Brettspielabend und so weiter gehst. Aber ja, eigentlich ganz cool, weil ich jetzt eigentlich auch so ein bisschen danach gucke, weil wir, wie gesagt, ja, also ich gucke nach vielen Spielen, die zu zweit auch gut spielbar sind, aber die meisten von diesen eher strategischen Spielen oder strategischen Koop-Spielen sind ja bis zu maximal 4 Spieler. Also es gibt da manche mit Erweiterung für 5, 6, aber viele von denen sind ja zu viert. Und ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, ob man sich auch wieder so eine Runde etablieren kann, hier mit halt so 4 Personen dann, wo man halt ab und an mal etwas von diesen komplexeren Sachen spielt. Weil ich persönlich bin ja kein Fan von den Likes von Carcassonne und Siedler von Catan und ähnliches. Damit kann ich nicht so viel anfangen, aber mit solchen Abenteuer-Strategiespiele finde ich halt ganz gut. Wir haben es jetzt zum Beispiel von einem Kumpel Robinson Crusoe ausgeliehen. Und da ist es aber auf jeden Fall auch so, dass also wenn du da zu zweit sitzt und keiner weiß, wie es geht, ich habe mir diese Anleitung durchgelegen und zu jedem Item, man gefühlt 1,5 Seiten, was das kann. Ja. Und ich dachte, da. Aber das ist halt irgendwie auch der Vorteil der Welt des Internets. Ich habe es jetzt noch nicht fertig geguckt, aber ich habe es hier links gerade auch noch offen, dass ich halt einfach so ein, es geht zwar auch 1:15 Stunden, aber ein Regelvideo, wo es erklärt wird, wo die beim Spielen das einfach mal erklären, sagen, wie es geht. Und dann muss man sich das zwar auch 1:15 Stunden angucken, aber dann hat man es mal. Weil ich finde halt diesen, wie du meintest, diesen Moment, wenn du dann da sitzt und dann wollen alle spielen, alle warten so, dass der erklären soll, das erklärt, der liest die Anleitung, sagt erstmal gar nicht so, ja. Also, wenn du die Platte auslegst, dann machst du das.
Ja, aber warte mal, was die Platte gibt. So 3 Seiten weiter. Oh, sag mal, ich hab euch da am Anfang was falsch erklärt. Und, und dann bist du aber schon
eine Stunde
im Spiel, denn das haben wir oft gemacht, dass wir dann gesagt haben, okay, wir bauen alles schon mal auf und wir spielen auch schon mal die Züge so, wie das in der Anleitung steht, aber wenn du dann was verkackt hast, dann rekonstruierst du ja auch nicht wieder alles zurück. Wenn du schon irgendwie so 4 neue Karten gezogen hast und 5 neue Viecher sind dann da reingeflogen und du hast schon 3 Seuchen entwickelt und so.
Ja, genau, deswegen, wenn du erstmal ein bisschen spielst, dann, wir hätten am Anfang das nicht gedurft, übrigens. Und dann stellst du so fest, ja, eigentlich ein bisschen blöd, das ist bei Andor, ist das, glaube ich, auch schon 2, 3 Mal passiert, dass wir festgestellt haben, hätten wir nicht gedurft, dann wurde das Spiel, weil wir uns gewundert haben, irgendwas ist ein bisschen zu leicht, dafür, dass das Spiel recht schwierig sein soll, ist es ein bisschen zu leicht, dann, das hätten wir vor einer Stunde nicht machen dürfen. Aber du kannst halt nicht mehr rückgängig machen, weil du halt schon sonst wo bist auf dem Feld. Und gerade eben, wir haben gerade Seven Wonders Duel gespielt. Ich weiß nicht, ob du Seven Wonders kennst. Das ist halt so ein Kartenspiel, wo du zu zweit spielst, so Siegpunkte aufbaust, wenn du eine Stadt baust, einen Militärfortschritt machst, kurz runtergebrochen. Aber da haben wir auch irgendwann festgestellt, hättest du nicht Karte spielen dürfen für vier Gold, aber ich habe die 4 Gold längst schon ausgegeben. Also, ja gut, jetzt ist dann auch, machen wir halt irgendwie weiter. Und es ist immer auf jeden Fall am besten, wenn jemand dabei ist, der es schon kennt, auf jeden Fall.
Ja, und ich finde, es trennt sich auch so die Spreu vom Weizen bei dem Punkt, dass es ja Leute gibt, die auch so Spiele überhaupt gar nicht erklären können. Die haben so ein Spiel 10-mal gespielt und können dann auch so das simpelste Spiel wie Kniffel nicht erklären. Oder auch, das hat man halt voll oft in der Kneipe. Und ich dachte am Anfang, ja, okay, die können das nicht erklären, weil die irgendwie zu viel Alkohol oder so getrunken haben. Und dann triffst du dich mal mit denen und willst so ein Spiel spielen. Und dann erklären die irgendwem irgendwas. Und dann denkst du so, also mit der Anleitung würde ich das auch nicht verstehen. Da frage ich mich, warum können die Leute das nicht? Also das ist ja nicht so schwer, so Sachen zu erklären.
Es gibt auch manche, die fangen dann halt irgendwie mittendrin an. Also bei Spielzug 9 müsst ihr das machen. So, willst du vielleicht von vorne beginnen? Also ist das schön für Spielzug 9? Ja,
wichtigste
ist auch
schon Spielzug
9. Also 9 ist schon mal, den kannst du jetzt schon mal. Also ja, was mache ich von 1 bis 8? Also, was passiert dann?
Also, genau. Spielzug 9 ist bewegen.
Genau, so. Ja, danke. Super, können wir schon mal loslegen. Das ist super.
Danke.
Also wir haben letztens hier so einen kleinen Spieleabend gemacht, da haben wir Feed the Kraken gespielt, was auf jeden Fall auch ziemlich witzig
war. Das kenne ich, ja.
Ja, das war auch ziemlich geil. Und ich muss ja auch sagen, es gibt ja auch wirklich schöne Brettspiele, ne? Also es ist ja auch noch das. Nur was ich halt da auch wieder feststelle, jetzt bin ich so ein bisschen in dem Flow und habe Lust, mir so eine Sammlung zuzulegen, aber du bezahlst dich ja da genauso dumm und dämlich wie bei Videospielen auch. Ja. Also die Spiele sind ja teilweise richtig teuer. Ich habe bei Feed the Kraken, das hatte der Basti dabei, als sie hier waren, die hatten die Deluxe-Version, die kostet irgendwie 115 Euro oder so. Also die ich auch schon mal denkt, yo, wenn du ein neues Spiel kaufen willst, kostet das ja inzwischen auch, also Videospiel kostet das irgendwie 80 oder so. Das heißt auch, dass sich so eine Sammlung dauert auch so ein bisschen, weil sie einfach teuer sind. Aber dafür sind die schön, weil dieses Spiel war wirklich schön, coole Figuren, cool gemacht und hat richtig viel Spaß gemacht. Aber
ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, Also ich meine, ich spiele das nach wie vor super gerne, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Zeit von Brettspielen jetzt so in der jüngeren Generation vorbei ist. Denn du musst ja für so ein Brettspiel, musst du ja richtig investieren. Einerseits natürlich Geld, wie du gerade gesagt hast, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, pass mal auf, wir treffen uns heute Abend, ist ja beim Poker genau dasselbe, aber ja. Wenn du jetzt sagst, wir treffen uns heute Abend mit 5 Mann, um Siedler von Catan zu spielen, heißt das ja, dass sich 4 andere Leute aufmachen müssen, um zu dir zu kommen oder ja. zu Person X oder. Und das ist ja bei Videospielen eigentlich grundsätzlich anders. Denn wenn du dich da verabredest ja. mit Leuten und sagst, okay, du willst jetzt zusammen spielen und du triffst dich, keine Ahnung, dann kann ja jeder von sich wo auch immer sein. Im ja. besten Falle da, wo halt Konsole oder Rechner oder was auch immer steht. Und dann ist aber jeder zu Hause, da hast du halt weniger Aufwand mit. Und deswegen ja. könnte ich mir vorstellen, dass die klassischen Brettspiele, so wie sie da sind, auch in, nicht in naher Zukunft, aber so in 10 Jahren vielleicht doch auch einen massiven Rückgang einfach haben. Vor allem, wenn ich mir angucke in der Schule, wie wenig Bewegungsdrang die Schüler überhaupt noch haben oder wie sehr die das nervt, wenn die sich mit anderen Leuten treffen müssen.
Ja, ich habe irgendwie auch bei der Tagesschau gesehen, dass ja die 11- bis 15-Jährigen bewegen sich zu wenig oder so, kam im Artikel bei der Tagesschau. Also ich denke mir, bei mir zumindest jetzt gerade ist es so ein bisschen andersrum. Ich war ja nie ein Brettspiel-Fan, dachte mir, wenn ich mal an so einem Spieleabend teilgenommen habe, dachte ich mir meistens so, boah, ey, also wirklich die ganzen Spiele. Aber jetzt ist es auch immer noch so. Ich kann auch, glaube ich, immer noch mit so 80% der Spiele nichts anfangen, sondern ich will schon etwas, was ein bisschen komplexer ist, was ein bisschen, wo es halt um Strategie geht, wo es so, ich meine, natürlich kann auch ein bisschen Kartenglück dabei sein, und ich meine, Siedler von Catan hat das sicherlich auch, und da gibt es auch Meisterschaften, das wird zwar nie ein Spiel sein, was ich gerne mag, aber trotzdem gibt es halt diese 20% der Spiele, die ich mir jetzt so langsam aneigne, wo ich jetzt denke, weil es ist ja auch immer noch schön, diesen Gegenpol zu haben, und ich wollte, der Gedanke bei Miri und mir war ja zum Beispiel auch, dass wir, wenn wir uns einen Abend zusammen Zeit nehmen, dass wir auch was anderes haben, als nur Film und Serie gucken. Weil Videospiele spielt sie nicht. Und ich hatte vorher gesagt, bei den meisten Brettspielen habe ich keine Lust drauf. Deswegen, wenn wir jetzt irgendwie was finden, wie halt irgendwie sowas wie Andor oder halt irgendwie Robinson Crusoe oder auch Paleo oder sowas, was wir jetzt gespielt haben, was alles coole Spiele sind, die mir auch Spaß machen. Und wenn man dann ab und zu so einen Spieleabend macht, ich meine, das funktioniert ja beim Poker auch. Also ich meine, wir haben ja auch Poker, wo wir ab und an den Abend hinkriegen dann. Und wenn man dann so einen normalen Spieleabend ab und an macht, also so ein bisschen soziale Interaktion ist ja auch nicht so verkehrt, wenn man sich echt sieht. Aber es kann schon sein, dass es immer, die Leute werden bequemer. Das Gefühl habe ich halt auch. Und zu Hause den PC anzuschmeißen, jemanden bei Discord anzurufen, ist einfacher als zu sagen, hey, wann hast du Zeit? Ja, ich kann leider nicht. Ja, ich könnte erst an dem Samstag und so weiter.
Ja, und ich finde es halt bei so, also bei den Brettspielen, von denen du sprichst, finde ich, ist es halt auch schwierig, wirklich Leute zu finden, die da Bock drauf haben, sich da drauf einzulassen. Denn du brauchst ja auch eine gewisse Art von Denkstruktur für diese Spiele. Du kannst ja nicht einfach nur dein Spielwissen bis Kniffel oder bis Monopoly entwickelt haben und dann spielst du so ein Spiel wie Feed the Kraken oder wie, Paleo oder weiß der Teufel was, Mars Rover 3 oder so, sondern du brauchst ja dann auch Leute, die auch dafür da sind, oder die sich auch dafür nicht zu schade sind, zu sagen, okay, selbst wenn einer die Anleitung neu vorliest oder das erklärt, dass du dann auch bereit bist, dich da reinzudenken.
Ja, und also das kommt halt dann so ein bisschen aufs Klientel quasi drauf an. Die einen, die wollen Spieleabend, wo man einfach das Treffen und Miteinander ist das Wichtigste, man spielt halt nebenbei etwas. Und ich denke mir dann halt so, wenn ich zu einem Spieleabend gehe, natürlich will ich das mit Leuten machen, also mit denen ich gerne auch Zeit verbringe, aber dann will ich auch was spielen, was halt irgendwie auch so ein bisschen anspruchsvoll ist, wo man sich auch so ein bisschen reinfuchst. Und wo zum Beispiel Andor oder jetzt Robinson Crusoe oder so, diese kooperativen Spiele, die sind auch alle nicht leicht. Also Andor haben wir auch schon so oft die Szenarien nicht geschafft. Also man muss da wirklich dann viel überlegen und machen.
Ja, klar.
Und das braucht halt die gewisse Laune dafür, anstatt einfach zu sagen, wir spielen Uno. Da musst du nicht viel nachdenken. So, da legst du einfach die Karten. So, oder du spielst Kniffel, du musst auch nicht so ultra viel nachdenken. Und aber ich habe schon das Gefühl, dass es zumindest jetzt in meinem Umfeld ja auf jeden Fall die einige Leute gibt, die da so Bock drauf haben. Und wenn man da immer mal wieder sowas hinkriegt, weil es gibt wirklich geile Spiele da draußen, stelle ich jetzt so fest. Und dann, wenn alle so ein paar Spiele haben, dann hast du auch so ein bisschen Auswahlmöglichkeit.
Ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich habe noch ein neues Thema dabei.
Ja, bitte.
Ich habe nämlich seit letzter Woche einen Brieffreund. Ich habe einen Brieffreund und es begab sich Folgendes. Ich hatte hier an meiner neuen Wohnung, ich bin ja jetzt im Dezember, bin ich umgezogen, Ende Dezember, und hatte hier einen Brief im Briefkasten mit Nachsendeantrag, der scheinbar aus Köln hier hingekommen ist. Und dann habe ich den aufgemacht und habe mir gedacht, ah geil, guck mal, auch einen Absender kannte ich nicht, irgendwo aus Saalfeld an der Saale. Und dann dachte ich schon, okay, alles klar. Und im Nachhinein habe ich auch so gedacht, okay, vielleicht hat mich da einer verarscht, aber hat er nicht. Folgendes hat sich zugetragen. Ich hatte einen Brief, warte, ich hole den kurz, ich lese den O-Ton, lese ich vor. Ich habe den noch da liegen, warte. So, also, ich habe einen Brief bekommen. Erstmal kann ich dir jetzt zeigen, den anderen muss ich das erklären, aber auch nicht auf normalem Briefpapier, sondern auf diesem Papier, was immer drumherum ist, wenn du so einen 100er-Pack Briefumschläge kaufst, sind die ja immer so eingeschweißt im Papier und das ist die Hülle, die um das eingeschweißte Papier drumherum ist. Und deswegen dachte ich, okay, derjenige will scheinbar Papier sparen. Und am 23.02. schrieb jemand, Werther Olaf Jansen, viele Grüße aus Ostthüringen. Bitte senden Sie mir 2 bis 3 Stück signierte A-Fotos als Trainer. Besten Dank und viele Grüße. So. Und hat auch einen rückfrankierten Umschlag mitgeschickt und so. Das war alles super.
Musst du nicht
und,
zahlen, sowas schon mal.
Ich habe mir natürlich jetzt die Mühe gemacht. Ich habe den rückfrankierten Umschlag habe ich nicht benutzt. Nein.
So. Nicht sogar und, selber tief in die Tasche gegriffen für eine
Ja, Frage. Ich habe Folgendes gemacht, ohne Scheiß. Ich habe einen Brief zurückgeschrieben und ein Foto beigelegt und mit so einem Foto-Edding unterschrieben und weggeschickt. Und ich habe im Nachhinein jetzt rausgefunden, was das Problem war. Derjenige hat das stand nämlich unter diesem Adressaufkleber, hat das Ganze an das Vereinsheim von Viktoria Köln geschickt. Denn Olaf Jansen, das muss man dazu sagen, der ist aktuell Trainer in der 3. Liga bei Viktoria Köln.
Ja.
Und Das Vereinsheim war nicht so weit weg von Kalk damals. Und ich könnte mir vorstellen, dass die halt einfach das am Dings da nicht angenommen haben und dann geguckt haben, okay, wo gibt's denn Jansen hier in der Nähe? Und dann schmeißen wir das einfach mal da rein, denn das wird ja sicherlich dazugehören. Und dann ist der Brief zu mir gekommen. Und ich habe dann einen Brief zurückgeschrieben und meinte, hör mal, Jung, sag den Namen jetzt nicht, aber ich habe dann geschrieben, hör mal, sag mal, danke für den Brief. Habe ich mich gefreut. Und weil ja auch die Frage danach war, hätte ich jetzt Fotos mitgeschickt, die sind allerdings nicht aus meiner A-Trainerzeit, sondern ist das Bild für meinen Personalausweis. Habe ich aber unterschrieben und würde mich freuen, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Und habe ihm dann nochmal die Adresse vom Management von Olaf Jansen habe ich rausgesucht und mit da reingeschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass es sich bei dieser Person um eine eher etwas ältere Person handelt. Weil es ist ja auch eine sehr spezielle Frage. Es ging ja um signierte A-Trainer-Fotos. Musste ich auch erstmal raffen, was das ist. Und ich habe es mir zusammengereimt, dass jemand Fotos haben wollte aus der ehemaligen A-Trainerzeit, also wo er die A-Jugend trainiert hat, von Viktoria Köln oder von wem auch immer. Und vermutlich, ohne dass ich es weiß, war der, naja, vielleicht, und jetzt kommt es nämlich, du hast gerade brecherweise gesagt, warum, ich könnte mir vorstellen, dass der Briefschreibende damals vielleicht selber unter Olaf Jansen trainiert hat, also selber Spieler war und es Fotos gibt von ihm und Olaf Jansen zusammen, und der davon gerne Fotos hätte, damit man sagen kann, ja, siehst du, was da gerade Geiles in Köln abgeht? Olaf Jansen, unter dem habe ich damals auch trainiert. Hier ist ein Foto. So, könnte ich mir das vorstellen. Ich habe auch eine Telefonnummer ergoogelt und auch von jemandem, der denselben Namen trägt und tatsächlich dort wohnt, auch in diesem Ort, der auch angegeben ist, auch unter derselben Adresse. Ich habe überlegt, da anzurufen. Bisher hatte ich aber noch keine Zeit. Aber Brief habe ich fertig gemacht, habe ich weggeschickt.
Du könntest ja auch mal jetzt anfragen, ob du vielleicht einfach das nächste Spiel leiten sollst für Viktoria Köln. Vielleicht kannst du ja einfach mal dann, also ich meine, wenn es die Lieferwechselung schon gab, dann kannst du ja auch mal eben das Training leiten. Das fällt ja dann nicht auf.
Also ich frage mich halt, was die Post da gemacht hat, denn Olaf Jansen wird halt mit scharfem S geschrieben.
Ja, auch das
und ich halt nicht. Und ich habe mir jetzt so gedacht, gut, vielleicht haben die auch gedacht, okay, da hat jemand ein scharfes S gemacht und hat sich einfach nur verschrieben. Aber trotzdem steht hier als Adresszusatz, als CO, FC Viktoria Köln, 1904, Sportpark Höhenberg, Güntex Kuxdorf, Weg 1, 51103 Köln. Das ist halt komplett woanders. Also ist schon nah dran, aber ist halt schon irgendwie auch woanders. Und irgendwo muss ja ein Fehler sein, denn normalerweise liest du es ja nicht, Herr Olaf, ich bin ja nicht bei der Post unter Herr Olaf Jansen in Kalk gemeldet.
Ja, ja.
Sondern durchaus ja unter meinem richtigen Namen. Aber der hat irgendwie den Weg zu mir gefunden und am besten finde ich wirklich diesen Brief auf diesem Briefpapier hier. und auch da habe ich lange überlegt, warum. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht einfach Papier sparen. Vielleicht ist das ist ja ökologisch, der Mann.
Also ich würde halt sagen, dass das halt das eine mit scharfem Essen, das andere nicht, das würde ich ja noch vertretbar finden, weil man ja auch, wenn zum Beispiel im Englischen gibt es ja kein scharfes S, und dann würde man das ja immer mit zwei S dann umändern. So. Also ich meine, wenn du irgendwie international was schreiben musst oder so weiter, dann sagst du ja auch bei Straße, wenn du da an der Straße angibst, schreibst du ja schon Straße mit zwei S oder mit einem scharfen S. Also deswegen, das verstehe ich ja noch, aber wie du halt meintest, es ist halt nicht irgendwie dein Nachbar, und der hat sich irgendwie beim Briefkasten geirrt, sondern der ist ja sonst wohin gefahren. Also, und vor allem auch, da stand ja auch nicht deine Adresse oder sonst was drauf. Also, wo hat der erstmal geguckt, wo er deine Adresse dann findet? Also, das ist ja schon ein bisschen absurd.
Ja, ja,
also,
und deswegen dachte ich ja auch die ganze Zeit, mich will irgendeiner verarschen, aber das wäre einerseits ein sehr aufwendiger Gag. Ich dachte so, okay, vielleicht hat das irgendeiner meiner Schüler gemacht, was ich an sich sehr witzig gefunden hätte. Aber dann dachte ich mir, okay, meine Schüler wissen, dass ich in Siegburg wohne, wissen aber nicht wo und die wissen vor allem auch nicht, dass ich früher in Köln gewohnt habe und dieser Brief ist ja mit diesem gelben Briefzusatz gekommen, das heißt, der muss in Köln gewesen sein und über diesen Nachsendeantrag zu mir gekommen sein, denn sonst hätte ja auch hier jemand in den Briefkasten schmeißen können, ohne den ganzen Klumpatsch, wenn mich einer hätte verarschen wollen. Und die Schrift sieht auch schon so richtig alt aus, also von so jemandem, der so Mitte 60 ist, würde ich schätzen.
Ja.
Also, falls du das hörst, werter Herr, gerne auch nochmal zurückschreiben. Ich würde mich freuen, wenn das jetzt eine innige Brieffreundschaft wird. Ich könnte mir auch vorstellen, mal in Saalfeld an der Saale persönlich vorbeizukommen und mal Hallo zu sagen. Ich bin zwar nicht Olaf, aber er hat jetzt ein Foto von mir. Freut mich, wenn das habe ich ja noch dazu geschrieben. Ich bin zwar nicht Olaf, freut mich aber, wenn das Foto trotzdem einen schönen Platz erhält. Und ich stelle mir das jetzt so vor, dass der jetzt so an seinen Briefkasten geht und sich richtig freut und denkt, boah, ja, Mann, da hat mir einer, Olaf Jansen hat mir zurückgeschrieben und da stelle ich mir auf so einen Kaminsims und dann ist das so ein kleines Passfoto von mir. Und dann stellt er sich das da schön in sein Wohnzimmer, schön oben auf dem Kamin, herrlich.
Am besten wäre es noch gewesen, wenn du wirklich so hier noch die Arbeit machst, hier so Sportkleidung einzuziehen und so einen Fußball unter einem Fuß hast und dann irgendwie dich an den Sportplatz stellst. Sagst du, jo, hier, Olaf Jansen am Start.
Ja, ich hab lange meinen Rechner durchforstet, ob ich noch Kinderfotos von mir habe, wo ich Fußball gespielt habe.
Ja.
Aber so weit reicht meine Bildergalerie leider nicht zurück.
Ja.
Und so, deswegen, aber ich habe jetzt einen neuen Brieffreund, ich hoffe, das klappt. An der Stelle, liebe Grüße nach Saalfeld an der Saale. Ist bestimmt schön da. Also, Grüße.
Ich finde auch auf jeden Fall, hättest du verdient, dass der dich jetzt mal auf einen Kuchen einlädt oder so.
Ja, so, also, nämlich.
Kann er jetzt nämlich schon mal machen.
Ja, also, ist auch, möchte ich
hat
sagen,
er ein Foto schon? Also,
hat ja jetzt meine Adresse. Der Mann ist auch hier jederzeit herzlich willkommen.
Ja, so.
Aber da habe ich, als ich das weggeschickt habe, habe ich gedacht, weißt du, wir leben mittlerweile in einer Zeit, die so unfassbar darauf achtet, auf Datenschutz und alles Mögliche. Ja. Und bei Briefen ist ja mal so überhaupt gar kein Datenschutz. Also zu 0,0% ist da Datenschutz. Du brauchst die gesamte Adresse, die Postleitzahl, für nur noch, dass du eine Telefonnummer hinschreiben musst, für den Fall, dass du niemanden erreichst.
Ja. Und letztendlich kann halt jeder Hansel, der bei der Post arbeitet, sich das alles schon angucken, wo die Leute wohnen und so weiter und wissen das ja auch letztendlich alle.
Und aber das muss ja auch bei Promis, also vor allem, ich stelle mir das so vor, wenn du jetzt so ein A-Promi bist, ne? Also so Jürgen Klopp zum Beispiel, der hat ja auch ein Haus auf Sylt. In Miami und so. Oder Günther Jauch. So. Nehmen wir mal den als Beispiel, der lebt aktuell in Deutschland. So, wenn der jetzt Post bekommt, oder wenn der jetzt mal richtig schön sagt, weißt du was? Ich glaube, seine Frau heißt auch Ulla, tatsächlich, Ulla Jauch, weiß ich aber nicht genau. Aber wenn der jetzt so sagt, weißt du was, Schatz? Ich habe da im Internet so eine richtig schöne Joggingbutze gesehen. Die bestelle ich jetzt bei Zalando. So, dann kann der da ja nicht seine richtige Adresse angeben. Und dann frage ich mich halt, wo lässt er das denn hinschicken? Der hat ja sicherlich ein Management, gibt er dann nur die Managementadresse an. Eine
Büroadresse oder so noch.
Ja, genau, oder so.
Oder alles noch ein Postfach. Wahrscheinlich alle ein Postfach irgendwo.
Ja, genau, aber wie machst du es dann, wenn du mal Essen bestellen willst? Denn Günther Jauch, der wird ja jetzt sicherlich, also ich stelle mir vor, Günther Jauch, glaube ich, kann extrem gut kochen, macht es nur selten. Also ich glaube, Günther Jauch, der kann richtig einen wegkochen.
Aber er hat ja auch einen Koch zu Hause. Der einfach, also vielleicht bestellt er, oder der bestellt sich eine Pizza und lässt sie auch in sein Postfach liefern. Die laden das dann schön in so ein DHL-Paket-Dings, so schön so eine Pizza rein,
machen halt dazu,
der kommt 10 Minuten später und holt seine Pizza raus.
Ich könnte mir halt vorstellen, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, seine Frau heißt Ulla Müller oder so.
Ja,
würdig. Logisch. Und die haben zwar ja geheiratet und heißt jetzt natürlich dann Ulla Jauch oder weißt du, vielleicht heißt die auch nicht Ulla, sondern Sina oder ich sag jetzt, sie heißt Ulla. So. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass bei denen zum Beispiel auch auf der Klingel an deren Wohnung zum Beispiel oder an deren Villa, die wohnen ja in der Villa, dass da jetzt auch nicht Jauch draufsteht, sondern dass da halt gegebenenfalls der Mädchenname der Frau draufsteht und dass natürlich alle Gäste wissen, okay, bei Müller ist bei Jauch. Denn, also so würde ich auf jeden Fall machen. Wenn ich jetzt mir denken würde, okay, ich wäre wirklich A-prominent, würde ich mir entweder eine Partnerin suchen, die keiner kennt und so, oder halt den Mädchennamen verwenden oder meinen Mädchennamen verwenden, wenn ich den Namen der Partnerin annehmen würde und so weiter und so fort, damit halt niemand rauskriegt, wo ich wohne.
Ja, ich frage mich aber wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob bei Jauch und ob der unbedingt so sehr darauf achten müsste, weil also ich persönlich, mir wäre das jetzt egal, also ich würde jetzt Jauch noch nicht als so einen krassen Promi darlegen, dass der verfolgt wird ständig von irgendwelchen Paparazzis und sonst was und irgendwelchen Groupies, die ihm hinterher sind, aber ich glaube, von den meisten Promis, da kriegst du doch wahrscheinlich relativ schnell raus, wo die wohnen. Also wenn du jetzt so von den wirklich krassen Leuten, also Leonardo DiCaprio, gut, ich meine, der hat wahrscheinlich 800 Häuser, aber wahrscheinlich kannst du googeln, wo der wohnt. Und der hat dann halt riesen Gelände mit halt 8000 Kameras. Du kommst halt nie ran und rein oder sonst was. Kannst du davor warten, bis er mal spazieren geht, damit du ein Foto machst. Aber wahrscheinlich weiß man das. Also, das sind halt so eine Art Promi. Ist das
noch anders tatsächlich.
Aber da denke ich mir, das ist vielleicht eine Art Promi, wo du es halt auch nicht geheim halten kannst. Weil das die Leute, da sind die halt wirklich hinterher. Und beim Günther Jauch würde ich mir halt denken, ja, also, wie gesagt, was wäre denn so die größte Berühmtheit in Deutschland, also so Helene Fischer oder so weiter, könnte ich mir noch mehr vorstellen, dass die eher sich denkt, okay, ich will nicht, dass die Leute wissen, wo ich wohne oder irgendwelche Popstars oder sonst was, auch deutsche Popstars, weiß ich nicht. Aber ja, also beim Bestellen denke ich auch, dass die das nicht so, dass die da irgendwie was machen, entweder mit einem Postfach, mit einem Bürogebäude, mit einem, oder die bestellen halt einfach nicht viel oder die lassen für sich bestellen. Wir haben ja auch schon mal, als wir darüber geredet haben, hier, was der König von England oder so weiter macht.
Ja, genau.
Dass der wahrscheinlich einfach auch nicht sagt, hier, ich wollte noch ein paar Fritten.
Ja, aber das muss ja, also das muss ja mega aufwendig sein. Stell dir mal vor, du wärst jetzt irgendwie so in so einem prominenten Status wie Helene Fischer oder wie Günther Jauch und willst jetzt halt mal was bestellen. Einmal in 10 Jahren, denn machen wir uns auch nichts vor. Selbst wenn Günther Jauch jetzt nicht verfolgt wird, wenn der in Potsdam durch die Innenstadt läuft, ist der aber trotzdem sehr prominent.
Ja,
und dann
klar,
wird ihn auch jeder kennen. Und natürlich bei einer anderen Generation, aber Günther Jauch kann sich jetzt auch nicht einfach so in so einem Café mit der ganzen Geriatrischen von Potsdam da hinsetzen, wo dann alle 97 Jahre alten Damen und Herren sitzen und sagen, ja, damals habe ich sie auch noch gesehen. Jetzt höre ich ja so schlecht, wissen sie ja, wie es ist. Und Jauch sitzt daneben und sagt,
nein, ich bin 50.
Weiß ich eigentlich nicht, wie es ist. Und da möchte ich auch gerne nochmal gleich drüber sprechen. Warum macht Günther Jauch Werbung eigentlich? Also der Mann kriegt pro Folge, Wer wird Millionär, 125.000 Euro.
Ja.
Und der macht, glaube ich, pro Monat 5 Folgen.
Ja.
So, dann wird der ja auch im Jahr genug verdienen, dass er jetzt nicht noch Werbung für Shop-Apotheke obendrauf machen muss. Wo man jetzt sagt, verkalkuliert mit Ostimmobilien, schwierig, glaube ich nicht.
Ja, aber ich meine, also, aber da muss ich ja, also als Gegenfrage, wo ich mir denke, ja gut, klar, 125.000 Euro pro Folge oder so weiter, gut Geld, aber also noch weniger, warum macht Jürgen Klopp Werbung für eine Versicherung? Der Mann verdient das bestimmt 10-fache von dem, was ein Günther auch verdient. Der verdient, weiß ich nicht, 15 Millionen im Jahr bei Liverpool oder wahrscheinlich noch mehr und hat da noch Sponsorings.
Ja, zweites Standbein.
Also, genau. Ja. So, wenn das Geld nicht reicht. Also, da frage ich mich halt wirklich, eher noch, also so im Falle von Jürgen Klopp, gut, ich meine, der wohnt jetzt schon seit Ewigkeiten in England, da ist eine deutsche Versicherung auch so ein bisschen, oder was, deutsche Vermögensberatung macht der, ne?
Ja.
Werbung, glaube ich, genau. Da frage ich mich halt eher, ob die Leute dann Werbung machen, wirklich für etwas, wo sie denken, das ist auch eine gute Sache. So wie ich zum Beispiel neulich hatte ja, ich vergleiche mich jetzt einfach mal mit Jürgen Klopp, weil ich ja vom Berühmtheitsstatus schon sehr ähnlich bin. Ich habe eine riesige Twitch-Karriere und so weiter. Ich hatte eine HelloFresh-Promotion bei Twitch mit meinen 5 Zuschauern. Aber da habe ich halt gedacht, okay, das mache ich. Ich finde HelloFresh eigentlich ganz cool. Das ist eine coole Idee und ist praktisch und so weiter. Und deswegen mache ich das auch. Und mein Bruder nutzt das zum Beispiel auch und so weiter. Und er hat gesagt, er findet das auf jeden Fall praktisch. Ob diese Leute halt auch wirklich, diese deutsche Vermögensberatung, als ich in Deutschland war, ich hab die genutzt, also helfen mir, haben mir schon immer geholfen, keine Ahnung, deswegen mache ich das einfach aus, natürlich werde ich bezahlt, aber auch, ich vertrete das auch. Ja. Weil kann mir ja wirklich keiner erzählen, dass der sich denkt, oh, jetzt ist aber mit dem Geld langsam eng bei mir. Ja. Ich muss jetzt mal dringend noch eine Werbung für eine deutsche Vermögensberatung machen.
Nee, das also, wirklich, aber das ja by the way, geile Werbung, muss man sagen. Jetzt zumindest der neueste Werbespot. Da ist Jürgen Klopp nämlich so 25 Jobs, ist er da am Machen. Und dann ist er erst irgendwie als Indianer geschminkt. Dann ist der irgendwie Koch auf dem Schiff, dann ist der irgendwie Heilpraktiker und so und immer in seinem Gewand, immer sein Gesicht im Ding. Das ist schon eine geile Werbung. Aber da möchte ich auch ganz kurz, weil wir ihn jetzt thematisiert haben, nur ganz kurz einmal mit dir über ein Thema sprechen, was bedingt was mit dem Fußball zu tun hat, aber eher was mit dem Brexit. Ich habe nämlich versucht herauszufinden, ob Jürgen Klopp, der ja jetzt 2024 scheidender Trainer ist, ja jetzt auch Glückwunsch an der Stelle, jetzt ja auch den ersten von 4 möglichen Titeln in dieser Saison eingesammelt hat, an der Stelle Grüße an die Anfield Group, ob der in England bleiben darf, denn der hat ja ausschließlich ein Arbeitsvisum für England. Ja. Ja. Und ich habe das versucht zu ergoogeln und meine Ergebnisse sind folgende. Also, sein Vertrag läuft ja eigentlich bis 2026.
Ja.
Jetzt haben die sich ja aber einvernehmlich getrennt. Oder Jürgen Klopp hat gesagt, er hört auf. Was ich nicht genau herausgefunden habe, ist, ob der Vertrag trotzdem noch weiterläuft bei Liverpool oder ob die den auflösen. Denn wenn er weiterlaufen würde, dürfte er bis 2026 dort noch wohnen, denn er hätte ja noch einen Job auf dem Papier. Und ich habe mich halt gefragt, was passiert, wenn er jetzt ab August oder ab Ende Juni kein Trainer mehr in Liverpool ist, sagt England dann, jut, danke, das war's.
Ja, danke dir.
Ups.
Ja, und Abfahrt.
Und so, wollte ich nur wissen, weil ich das halt spannend fand, so vom Konstrukt her.
Ja.
Denn in England ist das ja schon nochmal was anderes jetzt, weil die ja halt nicht mehr in der EU sind. Weil die am Leben vorbeilaufen. Und
es wäre so geil, wenn Jürgen Klopp einfach zu so einer Antragsstelle geht, den wahrscheinlich jeder kennt. Also eine Antragsstelle in Liverpool, kommt der Trainer von Liverpool, kommt dann halt in so eine Antragsstelle und sagt, Jungs, Freunde, in 3 Monaten ist mein Vertrag ja zu Ende. Darf ich jetzt hier wohnen bleiben oder wie sieht das aus? Nope. Sorry. Jürgen, es tut mir leid, du bist raus.
Und vor allem in der USA ist das ja noch krasser, denn da kriegst du ja wirklich reine Arbeitsvisa. Wenn du dahin willst als Nicht-USA-Bürger. Und dann stelle ich mir so vor, stell mal vor, Jürgen Klopp würde jetzt sagen, ja, boah, jetzt so, der hätte jetzt keine Pause gemacht, sondern hätte jetzt gesagt, okay, ich mache jetzt noch ein Jahr New York, weil Stadt ist geil und da ist gerade ein Job. Und danach ist dann aber Essig mit dem Job in New York, weil dann irgendwie Energie Cottbus anruft und Jürgen Klopp sagt, ja, habe ich Bock drauf.
Das aber, ja.
Oder halt, es ruft auch keiner an und Jürgen Klopp hört nach dem Jahr in New York wieder auf. Ja, dann muss er ja aus den USA auf jeden Fall wieder zurück. Denn dann ist sein Arbeitsvisum abgelaufen. Und dann kannst du ja nicht einfach sagen, also Jürgen Klopp wird ja auch kein Work and Travel machen. Machen wir uns auch nichts vor. Also der wird ja jetzt nicht irgendwie in der USA
Work and Travel Visa beantragen,
Jürgen Klopp. Arbeiten und sagen, howdy Partner, ich würde dir gerne die 80.000 Rinder hier durch Texas treiben. Und nächste Woche bin ich in Illinois und mache irgend so ein Fahnengedöns.
Ja, du machst so ein bisschen Woofing auf einer Farm, da sehe ich doch, da sehe ich Jürgen Klopp doch. Na gut, ich meine, ich glaube, also was sein Vorteil ist, natürlich, ich glaube, in fast jedem Land dieser Welt, der Mann ist reich. Er hat genug Geld, das heißt, er könnte, also rein aus diesem Grund, ich glaube, in fast jedem Land ist es ja so, um in dem Land zu bleiben, musst du wen heiraten, der daher ist oder so weiter, musst einen Job da haben oder du hast eine Menge Geld. Und eine Menge Geld reicht halt auch meistens, dass du sagst, ja komm, du hast 10 Millionen auf dem Konto, Jürgen Klopp wird mehr auf dem Konto haben, bleib mal hier, ist schon in Ordnung. Also dann kriegst du auch relativ schnell ein Visum oder eine Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so das Problem. Aber trotzdem muss er ja wahrscheinlich, weil das dann ein anderes Visum ist, diesen Gang dahin machen zu so einem Antragsgedöns und ihnen sagen, gut, ich bräuchte jetzt was Neues, ich würde aber gerne hier wohnen bleiben, ist schön hier.
Eine so. Frage dazu hätte ich noch, generell zu Promis im Ausland. Also Matthias Schweighöfer ist ja jetzt auch relativ big in den USA und hat ja da auch jetzt eine Wohnung und seinen, ich glaube, auch Erst- oder Zweitwohnsitz, wie auch immer. Aber bei Jürgen Klopp habe ich mich jetzt zum Beispiel auch gefragt, der ist ja jetzt durchaus auch schon sehr prominent und auch sehr vermögend. Ja. So, und kannst du dir vorstellen, dass der immer noch so aus Kinder- oder Jugendzeiten ein ganz normales Konto bei der Sparkasse in Mainz hat, wo dann auch immer noch so eine Schalterbeamtin sitzt und wenn dann irgendwas ist mit der Überweisung, was online nicht geht, muss dann extra kurz hinfliegen nach Mainz zu Gisela an Schalter 4 und sagen, Mensch, klasse, schön, dass du da bist, wir haben uns ja ewig nicht gesehen und hier, weißt du, hier dies, das, ich wollte den Mohamed Salah, den wollte ich mir kaufen und das hat hier nicht geklappt, ich konnte nicht 12 Millionen dafür bezahlen, regel das mal. Oder glaubst du, dass der bei irgendeiner internationalen, also ich stelle mir das halt witzig vor, bei Schweighöfer auch, dann sitzt der auf irgendwelchen Business-Meetings, kriegt pro Film 80 Milliarden in den Arsch geblasen und ist dann aber irgendwo in Rostock bei so einer kleinen Familienbank.
Ja. Ich glaube einfach, der hat wahrscheinlich inzwischen einfach ein englisches Konto, gehe ich von aus, was eigentlich einfacher ist. Ich meine, das ist ja schließlich, da, die haben ja auch Pfund und deswegen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen kompliziert. Oder er macht es halt die ganze Zeit mit Kreditkarte und denkt sich jedes Mal, schon wieder 4,90 € Kreditkartengebühr zum Abheben am Geldautomat. Scheiße. Man, oder er denkt sich das die ganze Zeit. Aber wahrscheinlich hat er noch ein deutsches Konto, wo so, weiß ich nicht, so, das ist so, für die Rente sind da so 8.000 drauf. Das ist so, wirklich, so Peanuts, hat er nie gekündigt, irgendwie Sparkasse, ist hat er noch 8.000 Konto irgendwo und dann irgendwann stellt er fest, ah, guck mal, da haben wir ja noch was.
Ja, da ist ja noch was.
Ja. Da ist ja noch Geld.
Also da gerne auch mal melden, Kloppo. Also wenn du zuhörst, gerne melden. Schweighöfer auch gerne melden.
Ja, da auf jeden Fall. Da wollen wir noch mal reingehen. Die Zeit schreitet schon voran. Eigentlich wollte ich ja noch über die amerikanische Politik reden, aber dann machen wir das euch am nächsten Mal, weil... Ja,
oder jetzt schnell.
Ja, aber ich habe ja noch ein anderes Thema. Ich war ja jetzt noch im Aqualand in Köln-Chorweiler. Kennst du das?
Nee.
Das ist ein Rutschparadies für, da waren Miri und ich jetzt, wir wollten irgendwie den letzten Dienstag, haben wir uns irgendwie genommen, um halt irgendwie den Tag zusammen zu verbringen und da haben wir gedacht, wir gehen mal irgendwie in so ein Rutschparadies. Es gab 9 verschiedene Rutschen, so, und es gab eine Looping-Rutsche zum Beispiel auch. Warst du mal in so einem Schwimmbad, wo es eine Rutsche gab, wo du so reingehst und dann geht so eine Klappe unten auf und dann saust du da so einmal durch. Genau, das gab es da zum Beispiel auch. Und jetzt wollte ich von dir wissen, was ist so deine Lieblingsrutsche? Was ist so deine Traumrutsche? Es gab wirklich 9 Rutschen. Am Ende fand ich schade, es gab keine richtige Dunkelrutsche. Es gab so eine, die hatte so eine Spirale quasi. Also du bist da rein und dann bist du so ein paar Mal im Kreis. Und dann leider war das System nicht ganz ausgereift, dass du halt immer in diese, um weiterzukommen, musstest du so ein bisschen reinrobben. Also man hat so 2 Runden gedreht, wo es so langsam war, aber du bist halt nicht automatisch nach unten. Wie bei so einem Murmelding, was einfach wusste, ne, sondern es ist schon eine kleine Erhöhung. Das haben sie sich nicht gut überlegt und da habe ich mich auch bei verletzt, weil ich mit Highspeed da rein bin, ein bisschen zu weit die Wand hoch, bin einfach runtergefallen. Und dann bin ich auf die Seite gefallen und bin da irgendwie Brown Flag oder sonst was zugezogen. Aber das war auf jeden Fall ganz witzig und da gab es wirklich so einen Reifenrutschen und so weiter. Also war auf jeden Fall ganz cool. Und bist du ein Rutschparadies-Fan? Ansonsten habe ich mir nämlich auch gedacht, ist das auch cool für irgendwie so einen Geburtstag oder so mal zu machen? Wenn man den ganzen Tag auf so einen geilen Rutschen ist, wenn man dann irgendwie 30 wird oder so.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ich habe nämlich jetzt bei Luca auf dem Geburtstag meine Idee für meinen 30. gepitcht. Erzähle ich gleich noch kurz. Ist ja dann 25 soweit. Aber also an sich finde ich das Konzept und das Prinzip Rutsche ganz okay. Aber ich habe schon auch festgestellt, ich werde auch älter. Und früher, also ich rutsche die Dinger jetzt auch schon mit Spaß, muss jetzt aber auch nicht jede Rutsche 5-mal rutschen. Aber für mich wäre jetzt eigentlich wirklich perfekt so eine Rutsche, die so 20 Minuten dauert, wo du dann in so einen Ring reinsetzt, wo du weißt, okay, da kannst du dir auch jedwede Art von Getränk mitnehmen, denn die Rutsche ist zu 0% gefährlich. Und dann sitzt du einfach so brummbräsig in deinem Reifen drin, die Beine schön hoch und dann kannst du richtig schön über Paderborn gucken oder so und dann rutschst du einfach überwiegend draußen auch und dann über so 4 Kilometer bist du dann da irgendwie so durch die Landschaft am Rutschen, aber auch ganz langsam und so das fände ich mittlerweile toll. Ja. Was ich wirklich abgrundtief hasse, weil ich das auch nicht verstehe, sind so Disco-Rutschen. Also das verstehe ich ja überhaupt nicht. Oder so Dunkelrutschen, verstehe ich auch gar nicht das Konzept dahinter.
Dunkelrutschen finde ich super.
Wenn ich das mache, will ich das ja auch sehen. Also ich gehe auch nicht auf eine Achterbahn, die komplett im Dunkeln ist. Ich will ja sehen, wie ich reagiere, wie die anderen reagieren. Und so, und ich will ja sehen, was
da passiert. Aber findest du nicht dieses Gefühl von, wenn du so eine Rutsche bist und dann ist es komplett düster, aber du rutschst halt noch weiter und es ist halt einfach so dieses keine Orientierung zu haben und dann, weil du halt auch nicht weißt, wann geht es ein bisschen runter und so weiter, das ist halt so ein bisschen die Überraschung noch mit drin. Wenn du siehst, dann weißt du halt auch immer, was als nächstes passiert, aber wenn du dann so ein bisschen ein paar Kurven und sonst was hast, dann, ich finde das irgendwie ganz geil, weil du dann halt irgendwie immer das Gefühl hast von, hey, guck mal, jetzt geht's nach links und jetzt geht's nach unten und so weiter. Also das fand ich halt schade eigentlich, dass es keine lange Dunkelrutsche geht. Bei irgendeinem Monte Mare oder so gab es das mal, wo du richtig lange im Dunkeln warst und ich die Dunkelrutschen super. Also, weil es halt die Überraschung
Ja, vielleicht liegt es
bei vielleicht mir auch nur einmal, aber
einfach daran, das finde ich, ist halt auch mal ein großer Kritikpunkt an den meisten Rutschen, dass die zu schnell sind, dass man sowieso nichts sieht. Also, dass man per se die Augen schon zu haben muss. Und dann kannst du es auch direkt als Dunkelrutsche eigentlich machen. Aber ja, ich finde es eigentlich, finde ich es ganz okay. Ich habe letztens, habe ich in so einem TikTok-Video was gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert, weil dafür brauchst du extrem viel Körperspannung. Das war so eine Rutsche, die funktionierte wie so eine Art Rampe.
Ja.
Und dann flogst du über so 2 Meter Entfernung und andere Seite ging die Rutsche weiter.
Oh,
echt? Unten drunter liefen Leute lang. Und dann war da nur so ein Netz drüber gespannt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, da muss jetzt aber auch mal einer ankommen, der jetzt nicht so viel Körperspannung hat, der das nicht hinkriegt, sich wie so ein Aal da lang zu machen
und dann
mit Vollspeed da lang zu flatschen. Denn dieses Seil auf dem Video sah jetzt, oder dieses Netz sah jetzt auch nicht so aus, als wenn das zwingend mehr als 80 Kilo aushält.
Ja, wo ich mir auch denke, dass, also ich meine, wenn du da halt auch dich so ein bisschen drehst oder sonst was, das kann ja auch ein bisschen, aber du musst schon, also sehr sicher sein, dass du da gut rüberkommst auf jeden Fall genug Tempo hast. Es gab zum Beispiel da jetzt in dem Aqualand auch eine Rutsche, aber das war die Reifenrutsche, auch die längste da, die hatte auch so eine Bergaufpassage, wo dann halt so eine recht heftige Wasserdüse dich halt so hochgedrückt hat. Deswegen war die auch für maximal 100 Kilo oder so, weil sonst die Düse es irgendwie nicht mehr schafft. Aber ich habe da auch, wenn du da nicht richtig auf dem Reifen bist, ist mir nämlich einmal passiert, ich hatte meine Füße vorne auf den Reifen draufgesetzt, anstatt diese lang zu machen, weil es halt, ich bin ja schließlich ein recht langer Mensch halt auch und dann bin ich irgendwie teilweise mit den Füßen wie angedötzt und dann wollte ich die so hoch machen, habe aber dadurch die Balance verloren und diese Wasserdüse hat mich da hochgesteuert und ich bin aber vom Reifen runtergefallen und habe mir da auch den Kopf angehauen. Und ich hatte 2, 3 Unfälle bei diesem Rutschen, musste dann schnell den Reifen wieder runter, während ich in dieser Rutsche dann rum geeiert bin. Also das war schon ganz cool. Es gab da wirklich gute Sachen. Es gab auch eine, die hatte auch so eine, wie so ein, wie heißen die Dinger beim Skateboard, wo man so hoch, genau, so eine Halfpipe, so ähnlich war das auch mit einem Reifen. Du bist halt irgendwie runter, bist dann hoch und dann halt auf der anderen Seite wieder lang und dann bist du eigentlich quasi immer rückwärts dann dahin gerutscht, was auch ein bisschen gruselig ist, wenn man nicht weiß, wo man hinrutscht. Also es gab da schon ein paar coole Ideen, aber auf jeden Fall sehe ich es genauso, dass das Problem ist halt so ein bisschen, ist halt wirklich Sport dann, wenn du das hier viel machst. Weil du bist halt irgendwie 30 Sekunden da drauf oder vielleicht eine Minute, wenn es hochkommt, und danach musst du halt wieder Treppe laufen und das nochmal machen. Also es ist halt, wie als man damals beim Mystery Castle im Phantasialand oder so, ging es dann wieder die ganze Zeit irgendwie da hoch und dann wieder rein und dann wieder irgendwie da lang und dann wieder rein. Man ist mehr am Laufen als am Rutschen eigentlich. Ja. Und deswegen so eine Rutsche, wo du mal wirklich mal zumindest mal 5 Minuten einfach mal abhängst und hast Spaß am Rutschen, weil Rutschen ist schon cool, aber das ewige Laufen, haben wir uns gedacht, wir brauchen mal eine Rutschpause, weil es wirklich auch anstrengend mit Körper, weil ich habe auch ein bisschen Muskelkater, also ja, Rutschen ist ein Sportgerät, steht doch überall dran. Rutschen sind ein Sportgerät, das steht ja immer schön an diesen ganzen
Tagen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Womit du mich aber wirklich kriegen würdest und wo ich auch wirklich viel Zeit für investieren würde, bei so Rutschen, ist, wenn da unten so eine Zeitanzeige steht und so ein Highscore.
Das gibt's auch.
Das kennt man ja auch manchmal. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich auch schon den Ehrgeiz, mich da so lang dran zu rutschen, bis ich da andersweise drankomme. Und wenn ich drankomme, dann will ich auch den neuen Highscore aufbrechen. Und dann rutschst du auch so 200 Mal dieselbe Rutsche. Totale Scheiße, das Ding. Einfach nur mega schnell, aber du willst, dass da am Ende statt 37,7, 37,5 auf dieser Anzeige steht. Und dann kannst du dir da noch so einen witzigen Namen geben und dann hinschreiben.
Also das gab es nicht mit dem Highscore, aber es gab die Aqua Racer, das war eine Rutsche, wo zwei Leute gleichzeitig drauf sind und am Ende wurde halt die Zeit angezeigt, wer schneller unten war. Also es gab keinen Highscore in dem Sinne und du konntest auch nicht den Namen eintragen, irgendwie ihn überbieten, aber du konntest halt schneller sein als der andere.
Ja,
okay. Und das haben halt Miri und ich ein paar Mal gemacht und ich habe schon festgestellt, ich habe schon mehr Körperspannung als sie auch. Ja. Aber ich hatte meinen allerersten Versuch, war irgendwie 11 Sekunden und den habe ich aber auch nicht mehr geknackt. Danach hatte ich 12, 13, 15 einmal. Also das habe ich nicht mehr geschafft. Aber das ist halt, das war auch schon durchaus witzig. Ja. Aber dann denke ich mir aber auch irgendwann, dann rutsche ich halt da runter, habe immer dieselbe Körperhaltung. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Mhm. Und dann ist halt irgendwie so, und nu? Ja, fertig. Aber es war auf jeden Fall, also das letzte Mal, als ich in so einem wirklich Erlebnisbad war, also wir gehen ja, wenn mal in die Therme oder sonst was, ist auf jeden Fall ewig lang her, aber das mal zu machen, hat schon Spaß gemacht.
So, ja, aber cool. Aber weil du es vorhin angesprochen hast, wegen Geburtstag, ich möchte nur ganz kurz anteasern. Mein großer Wunsch und Traum, der allerdings ein bisschen schwierig umzusetzen ist, ist folgendes. Es gibt in Solingen...
Das hast du doch schon mal, glaube ich, vor zwei Wochen
erzählt. In Solingen gibt es die Möglichkeit, im sogenannten Tiki-Spieleland gibt es ein Ü18-Erwachsenentoben.
Ja.
Und da bist du dann halt wirklich in diesen Kinderspieleparadiesen, bist du dann da drin als Erwachsener und die Dinger kannst du auch mieten. Das kostet irgendwie 250€ pro Gruppe. Finde ich, geht tatsächlich noch vom Preis her. Das Problem ist halt nur, das ist halt in Solingen. Und wenn du jetzt halt so 30 Leute aber wenn du halt 30 Leute einlädst, das hat irgendwie offen und dann mietest du das Ding von 7 bis 0 Uhr. Ja gut, was machst du denn dann danach? Da musst du ja irgendwo noch hin dann mit den Leuten. Also, du kannst da ja nicht übernachten. Das ist halt das Problem.
Das hinterher ist das Problem,
halt, ja. Genau, hinterher ist halt das Problem. Denn aus Solingen hast du jetzt auch nicht so die geile Verbindung. Das heißt, entweder müssen halt alle in Solingen pennen, irgendwo, und dann wäre schon...
Oder ein paar Autos organisieren.
Oder du brauchst halt irgendwie ein paar Autos oder ein paar Fahrer. Aber das ist die Idee. Und ganz kurz noch eine These, die so ein bisschen in Richtung Spieleland geht. Ich vertrete ganz doll die Meinung, dass beim Bowling, wenn du mit irgendwem bowlen gehst, ne, musst du ja auch so die Namen eingeben, dass in der allerersten Runde es noch nie auf diesem Planeten irgendwo so war, dass jemand seinen richtigen Namen eingegeben hat. Noch nie. In der ersten Runde noch nie. Da steht dann immer Super Wemsa 37 oder PFV7, wo keine Sau weiß, was das zu bedeutet. Und dann steht da einfach nur ihr Namen einfügen. Bei manchen finde ich auch geil, weil die sagen, die gekriegt haben, da Namen einzufügen. Und da steht wirklich beim Bowling nie die richtigen Namen. Und da darf man auch gerne mal sich schöne Namen überlegen. Also es holt mich auch ab, wenn da wirklich ein paar witzige Namen draufstehen.
Ja. Ich finde das eigentlich einen guten Folgentitel, hier Namen einfügen. Ja. Finde ich eigentlich schon mal einen guten Folgentitel. Was wollte ich noch sagen? Ja, also ich finde aber schon, also ich würde gerne die Idee zu deinem Geburtstag schon aber weiter verfolgen mit dem Solingen, dass wir das irgendwie organisiert kriegen, weil das klingt schon witzig und da hätte ich schon auf jeden Fall Lust drauf, dass man irgendwie, muss mal gucken, vielleicht fahren ja doch irgendwelche Züge oder sonst was oder man, ich weiß, fängt das immer erst ab 19 Uhr dann an auch oder?
Ja, ich weiß nicht, also es gibt das einmal im Monat wohl auch, da geht das dann von 19 bis 0 Uhr, das ist aber für alle offen dann und du kannst das aber auch irgendwie mieten.
Ja.
Aber in welchem Zeitraum das geht, weiß ich halt auch nicht. Aber wenn du es zum Beispiel an einem Wochenende machst, könntest du ja auch sagen, du machst das, keine Ahnung, von 14 bis 19 Uhr oder so, quasi als Tagesaktion, dann ist es halt ein sehr langer Geburtstag für alle Beteiligten. Ja. Und wer dann danach noch Bock hat, kommt dann noch weiter mit nach Solingen City zum Beispiel. Ja. Das ist bestimmt schön, ne? Und wer da keinen Bock mehr drauf hat, der fährt dann halt weiter.
Ja, ich meine, ich denke mir halt, ne, also wenn man für manche Geburtstage durch die halbe Republik tourt, dann ist ja auch das irgendwie wahrscheinlich drin. Also deswegen, das kriegt man bestimmt hin, das wäre auf jeden Fall lustig. Gut, dann werden wir das auf die nächste Woche verschieben, das Thema der amerikanischen Politik, weil da waren ja jetzt die Vorwahlen, die völlig überraschend ausgegangen sind für alle Beteiligten. Wie das dann genau aussieht, findet ihr entweder in den Nachrichten oder natürlich bei der nächsten Folge von Carsten. Damit verabschieden wir uns für diese Woche auch. Und wünschen euch eine fantastische Woche. Ich bin ja übers Wochenende bei der Oscar-Nacht in Hamburg. Also guckt euch das an, falls ihr da Spaß dran habt. Tolle Veranstaltung. Oscar-Nacht auf jeden Fall toll. Ich mache das ja eigentlich auch nicht mehr unbedingt für die Oscar-Nacht an sich, sondern nur für das Treffen mit dem Kumpel, dass man vorher Filme guckt. Aber Sonntagnacht um 1 geht es, glaube ich, los. Bis Montag früh ist dann da die Verleihung. Und da werde ich sein. Und ansonsten, Tobi, was hast du anzubieten am Wochenende?
Ja, ich würde noch ganz gerne aufgreifen, Thema Oscar. Ich möchte jetzt schon mal Leipzig dazu beglückwünschen, dass sie gleich in der Dreiviertelstunde Real Madrid mit 2-1 aus dem Stadion schießen, dann in die Verlängerung gehen und per Elfmeterschießen Real Madrid aus dem Wettbewerb nehmen.
Okay, gut, dann liebe Grüße hier nach, wie heißt das Stadion von Madrid?
San Siro.
Ja, genau, viele Grüße ins San Siro und weiß ich nicht, ob ich das unbedingt so unterschreiben würde. Nee,
gar nicht,
würde,
Santiago Bernabeu ist,
genau,
ist Madrid.
Ja, San Siro ist Mailand.
Bernabeu.
Genau, da auf jeden Fall, das wird vielleicht ein interessantes Spiel, guckt euch das an. Aber gut, wenn die Folge hochgeladen ist, dann weiß ich nicht, ob ihr das noch ist. Das schauen wir dann. Gut, also wir hören uns nächste Woche wieder mit Kölner Keller auf jeden Fall erstmal und vielleicht auch Pock, je nachdem, was die Zeit so zulässt. Genau, ansonsten lasst es von uns, macht es gut, passt auf euch auf und schönes Wochenende. Tschüss.
Truthahnsalat.
Schönes Wochenende, am Mittwoch ist auch gut. Genau, Truthahnsalat sehe ich ähnlich. Ciao.